wir haben, dann hören wir auf mit den großen Wünschen und dann sind wir glücklich. Aber wir kommen irgendwie nie an diesen Punkt zu sagen, jetzt bin ich glücklich. Warum? Weil wir unser Glück oft in dem Weltlichen suchen, in dem Sichtbaren, aber nicht in unserer Gottesbeziehung. Wenn wir nur die eine Position erreicht haben, wenn wir nur die Karriereleiter endlich auf Stufe 7 erreicht haben, dann haben wir es geschafft. Wenn unser Fuhrpark entsprechend unserem Haus gestaltet ist, wenn und so weiter, dann haben wir es erreicht. Aber die Frage ist, die ganz tiefe Frage ist, wie zufrieden bist du? Das ist für mich die große Frage hinter, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Aus, Frau, Knecht, Markt, Ochse, Esel, irgendwas, was ihm gehört. Wie zufrieden bist du? Und ähnlich wie bei Begierde, mit dem Gier in der Mitte, steckt bei zufrieden dieses wichtige Wort Friede in der Mitte. Und ich glaube, dass du wirklich erst dann zufrieden sein kannst, wenn der Friede die Mitte deines Lebens ist. Und die Friede, der Friede ist Jesus Christus. Es gibt keinen tieferen, keinen größeren, keinen ewigkeitswirksameren Frieden, als Jesus in der Mitte deines Lebens zu haben. Weil alles andere ist Haschen nach Wind. Es kommt und geht. So. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Zugegeben, es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen und man sollte das nicht tun mit Bibelversen, aber in dem Moment passt es einfach so herrlich gut. Lass dir an meiner Gnade genügen. Vergleich dich nicht mit denen, die kein Pfahl im Fleisch haben und kein Stachel, der sie ständig nervt, sondern denen es scheinbar ach so gut geht und deren Leben so unglaublich gesegnet ist, im Gegensatz zu deinem. Dein Leben ist ja nicht so gesegnet wie das Leben von anderen. Verdreh den Segen Gottes nicht. Sondern sei zufrieden mit dem, was Gott dir anvertraut. Lass dir an seiner Gnade genügen. Du sollst deinen Nächsten lieben, ist die Zusammenfassung der Gebote 6 bis 10, 5 bis 10 oder wie auch immer es man jetzt zählt, oder 4 bis 10. Du sollst deinen Nächsten lieben und nicht selbst verliebt sein. Das ist das Kleingedruckte für mich unten drunter. Wenn ich selbst verliebt bin, dann werde ich begierlich, dann werde ich gierig, dann werde ich neidisch, dann werde ich traurig, weil der andere scheinbar mehr hat oder Besseres oder Schöneres oder Größeres oder was auch immer als ich. Aber wenn ich aufhöre, selbst verliebt zu sein, sondern Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft und meinen Nächsten, dann kann ich auch mich selbst lieben, ohne selbst verliebt zu sein. Und das wünsche ich uns, weil es ist unglaublich viel Freiheit da drin. Es gibt dem Leben eine ganz andere Qualität, als wenn ich die Qualität meines Lebens nur an Dinge binde. Wenn die Qualität meines Lebens abhängig ist von den Markennamen auf meiner Motorhaube oder auf wo auch immer, dann bin ich auf dem falschen Weg. Aber wenn die Qualität meines Lebens abhängt von meiner Gottesbeziehung, dann bin ich langsam dabei zu begreifen, worum es im Leben wirklich geht. Du sollst deinen Nächsten lieben von ganzem Herzen. Wir machen heute quasi das Ende vielleicht von diesen 10 Geboten. Und diese Gebote hier waren übrigens auch für den Gelehrten Paulus ganz, ganz wichtig. Der Paulus hat sich nämlich auch damit auseinandergesetzt, logischerweise, ne? Als Pharisäer und so, als jemand, der wirklich Gottes Gebote und Ordnungen kannte und sich vehement auch dafür eingesetzt hat und so. Der sagt in Römer 7 Folgendes: Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig, aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Doch die Sünde benutzte das Gebot und weckte in mir viele schlechte Leidenschaften. Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Früher lebte ich ohne das Gesetz, doch mit dem Gebot kam auch die Sünde in mein Leben und verurteilte zum Tod. Und so brachte mir das Gebot, das mir eigentlich den Weg zum Leben zeigen sollte, stattdessen den Tod. Denn die Sünde benutzte das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten. Das Gesetz selbst aber ist heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber wie kann das sein? Brachte etwa das Gesetz, das doch gut ist, mir den Tod? Natürlich nicht. Sondern die Sünde benutzte das Gute, um mir den Tod zu bringen. Und daran erkennen wir, wie schrecklich die Sünde ist. Sie benutzt das Gebot Gottes für ihre eigenen bösen Absichten. Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Wenn es dieses Gebot 9 und 10 nicht gegeben hätte, dann hätte der Paulus gar nicht gewusst, dass er ein Sünder ist. Weil er die anderen Gebote ganz gut hingekriegt hat scheinbar, die Gebote 1 bis 8. Und dann kommt dieses Gebot zum Schluss. Ach, dieses Mann, muss das noch kommen da? Bis dahin lief doch alles eigentlich ganz gut. So. Eigentlich ganz gut hingekriegt mit Vater und Mutter ehren und nicht Ehe brechen und nicht falsch Zeugnis reden, nicht morden nicht und so. Alles eigentlich einigermaßen im grünen Bereich. Und dann kommt dieses, du sollst nicht begehren. Das übrigens ja nochmal manches von vorher aufgreift. Nämlich, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht Ehe brechen. Kommt da nochmal mit rein, weil stehlen und Ehe brechen letztlich die Konsequenz ist von Begehren. Es fängt mit Begehren an und es endet mit Stehlen und Ehebrechen. Deswegen wehret den Anfängen. Und Anfang in dem Fall ist das Begehren. Nicht begehren. Wie geht das denn, dass ich nicht begehre? Ich könnte ja einfach einen Schalter umlegen und sagen, okay, ich habe die Predigt verstanden, ab heute werde ich nicht mehr begehren. Halleluja. Manchmal wünschte ich mir, dass Predigten so funktionieren, gell? Dass ich mir in der Vorbereitung Mühe gebe, hoffentlich, und nach 25 Minuten sich das Leben von mir und den Zuhörern ändert. Irgendwie ist das manchmal nicht so einfach. Also was kann ich denn tun, dass ich nicht mehr begehre? Das eine, das haben wir vorhin schon gleich im ersten Lied gemacht, sing mit mir ein Halleluja. Die Blickrichtung ist entscheidend. Ich kann die ganze Zeit auf das gucken, was ich nicht habe, in der Meinung, ich muss es haben, damit es mir besser geht. Damit ich glücklicher bin, damit mein Leben besser läuft. Oder ich ändere meine Blickrichtung hin auf Gott und sage, sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken, da liegt Segen. Und im Danken preise ich ihn. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich Gott nicht einfach immer nur meine Wunschliste vorbete und sage, Herr, wenn du mir das und das gibst, dann ist das ein wunderbarer Segen von dir. Danke, wenn du mir und bitte gib mir. Sondern wenn ich anfange zu danken für das, was ich habe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, rauszukommen aus diesem Teufelskreislauf, der wirklich so einer ist, des Begehrens. Dass ich anfange zu danken für das, was ich habe. Weil das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich bin so dankbar für unser Leben und für alles das, was Gott schenkt und gibt. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, der hat mich gefragt, Thomas, wie sieht es denn aus mit deinem Gehalt? Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Und ja, das bin ich. Weil ich gucken muss, dass mein Lebensstandard zu meinem Gehalt passt. Ich muss nicht gucken, dass das Gehalt zu meinem Möchte-Gern-Lebensstandard passt. Zu meinem, wie auch immer, gewünschten, erzielten Lebensstandard oder so passt. Sondern ich muss gucken, dass mein Lebensstandard passt zu meinem Gehalt, nicht andersrum. Weil sonst wäre ich vielleicht unzufrieden. So. Aber dann habe ich die falsche Blickrichtung. Dann habe ich das falsche Ziel. Sondern ich muss gucken, dass das zusammenpasst. Und deswegen ist es wichtig, Danke zu sagen. Auch Dank an dieser Stelle an euch, dass ihr dafür immer wieder spendet, auch für das Gehalt. Vielen Dank für euer Herz dafür. Danke. Und wenn ich dann in die Welt gucke, dann sehe ich, dass mein Lebensstandard so viel größer und besser ist als der von dem Großteil der Weltbevölkerung. Warum gucke ich zu den 10%, die irgendwie noch drüber stehen? Und schaue nicht auf die 90%, wo ich denke, boah Gott, segne sie und gib ihnen und sei ihnen nah und stärke sie. Nicht, dass sich der Lebensstandard verbessert, aber dass die Gottesbeziehung sich verbessert. Ich glaube, es liegt ganz viel Segen darin, wenn ich dankbar bin. In der Bibel heißt es, Jesaja 26, Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerung neu mit dem füllst, was dein Name bedeutet. Das ist eigentlich meine Lieblingsübersetzung, weil ich liebe neues Leben. Aber es ist diesmal wieder ein bisschen markanter bei Luther. Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Das Herzensbegehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Wonach steht das dein Herzensbegehren? So. Hier in dem Jesaja wird es deutlich, ne? Das Herzensbegehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Ich mache dir ganz viel Mut, deines Herzensbegehren zu fokussieren, auszurichten, auf den Namen und auf den Lobpreis, Gott die Ehre zu geben. Nicht darauf zu gucken, was fehlt mir noch, was hat der andere, was ich nicht habe. Was hat der in seiner Hand, wie so ein Kind mit einem Spielzeug in der Hand, was ich gerne hätte. Sondern dankbar zu sein für das, was du hast. Und deines Herzens Begehren auszurichten auf Gottes Namen, der sagt, ich bin da, ich bin, wo du bist, unter anderem. Und auf Lobpreis. Lobpreis, ne, Gott die Ehre geben und auch Danke sagen für das, was ich habe. Paulus sagt, euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, wie zufrieden bist du. Ich wünsche dir diesen Frieden in der Mitte deines Lebens. Den Frieden, dass Jesus der Herr ist, dass er dich erlöst hat und dass du nicht gottlos bist. Wenn ich etwas begehre, dann, dass mein Glaube weiter wächst. Wenn ich etwas begehre, dann ist es diese Zeile aus dem Gebet, aus dem Film, den ich immer wieder mal zitiere, wo es dann heißt, ich danke dir, dass ich mit meiner Zeit auf der Welt das Richtige getan habe. Das will ich gerne begehren. Dass ich mit meiner Zeit auf der Welt das Richtige getan habe. Und wenn ich merke, es geht um Zeit und es geht um Lebenszeit und nicht um Lebensinhalt, dann muss ich nicht neidisch sein auf die Lebenszeit eines anderen. Dann muss ich nicht begehrlich sein, sondern ich darf gucken, dass ich meine Zeit so fülle, dass sie Gott Ehre macht. Und dass ich ihm mit meiner Lebenszeit Ehre mache. Vielleicht kannst du in der nächsten Woche ein bisschen Lebenszeit nutzen, um über diese Bibelstellen hier nachzudenken. Kannst du gerne abfotografieren, aber wenn ich dran denke, ne, dann poste ich sie nachher auch gerne in der Gruppe zum Nachlesen. Ich bete. Und lieber Herr, wir tappen so schnell in diese Fallen, dass wir begehren. Dass wir das begehren, was unserem Nächsten gehört oder was sein ist, Herr. Und ich bitte dich um Vergebung, dass wir so oft mit unserem Herzen am Falschen hängen und nicht mit dem Herzen an dir. Weil wir uns vielleicht von was anderem mehr Glück oder Zufriedenheit oder was auch immer erwarten. Und letztlich ist es doch alles Haschen nach Wind. Und ich bitte dich, dass du uns das durch deinen Geist immer wieder klar machst. Ich bitte dich, dass du uns unser Herz immer wieder austauschst. Da, wo unser Herz hart wird, wegen dem falschen Neid und falscher Gier, dass du uns ein neues Herz gibst. Und dass du uns hilfst, dankbar durch die Welt zu laufen. Nicht mit diesem Blick, was fehlt mir noch zu meinem Glück, sondern mit diesem Blick, danke Herr für das, was du getan hast. Bitte ich Herr, dass du uns da hilfst, wirklich unser Herz immer wieder zu erneuern, unseren Geist, unseren Sinn immer wieder neu auf dich auszurichten. Und ich glaube, dass das eine ganz andere Ausstrahlung hat in diese Welt hinein, wenn wir dankbar und zufrieden unterwegs sind, trotz der ganzen Umstände, in denen wir leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns diesen Blick auf dich schärfst und hilfst, dich in den Fokus zu nehmen, nicht die Welt lieb zu gewinnen, sondern dich immer mehr lieb zu gewinnen. Danke, Herr, dafür. Amen.